Vor Wochen hatten wir hier in der Bibelstunde ein Thema, was mich veranlasst hat, den Bibeltext, der da angesprochen worden ist, noch einmal durchzugehen. Und dabei handelte es sich um eine Begebenheit aus dem Alten Testament, zur Zeit der Richter in Kanaan. Und das war die Zeit, als Israel so als loser, sakraler Staatenbund existierte. Jeder der 12 Stämme hatte so seinen Landstrich eingenommen. Ihnen ging es gut. Sie haben gesagt, wir haben getan, was Gott wollte. Jetzt möchten wir bitte, dass Milch und Honig fließt für uns. Aber diese Zufriedenheit, die wurde unterbrochen, als ein fremder König in das Land einfiel. Ungefähr 1300 vor Christus. Die Israeliten wollten damals nichts mehr von Gott wissen, nahmen das nicht mehr so genau mit ihrem Glauben. Ja, was vor 200 Jahren war, haben sie gesagt. Das mit Mose und den Geboten. Eine Frage mal an euch. Wer von euch weiß, was vor 200 Jahren hier im Land war? Vor 200 Jahren? Dass gerade der Deutsche Bund beschlossen worden, in Frankfurt unterzeichnet worden. Damals das Königreich Preußen, Königreich Österreich, ja, Königreich Bayern, unter anderem auch das kleine Herzogtum Baden war dabei. Ja, so einige nicken, ja, da war mal ein bisschen Schulwissen, andere nicht. Und so ähnlich erging es den Israeliten damals auch. Als der Nachbarkönig dann in das Land einfiel, dann war da ein Held in Israel, der Otinel, der hat dann das ganze Land verteidigt. Danach, das Volk Israel hat dann wieder gesagt, na gut, das mit Gott müssen wir nicht so genau nehmen. Da kam wieder ein König aus Moab und fiel in das Land ein. Und das Volk Israel wurde von Ehud in die Schlacht geführt. Steht alles in den Richterbüchern. Und dann in nur einem einzigen Bibelvers, dann kam ein toller Held, der Shamgar, der hat 600 Soldaten umgebracht, und zwar mit einem Rinderstachel. Es war gegen Ende der Bronzezeit und Israel hatte keine militärische Stärke, keine Macht und keine Einheit. Und mitten in dem Land Kanaan, in Hasor, das ist etwas nördlich vom See Genezareth, da ist mitten in diesem Land jemand groß geworden. Ein König herangewachsen, mitten im Volk Israel, und zwar der Jabin. Der lebte auch in diesem Land, aber der hatte sonst mit dem Volk Israel nichts zu tun. Der war nachher so stark, dass er 900 eiserne Streitwagen hatte. Das war was ganz Besonderes. Ein riesengroßer Heerführer. Wie konnte das kommen? Das Volk Israel hat diesen Jabin einfach machen lassen. Einfach machen lassen, mitten in ihrem Land. Warum? Ihnen war die Gemeinschaft auch untereinander überhaupt nicht mehr wichtig. Was interessiert mich da vorne diese Stadt? Ich kümmere mich nur um mich. So war Israel an seinem Tiefpunkt in dieser Richterzeit angekommen. Und in dieser außergewöhnlichen Zeit, in dieser Krisenzeit, da tritt als Richterin eine Frau auf, die Deborah, zwischen Rama und Bethel. Und ihr geistliches Umfeld, darüber heißt es in Richter 4, die Israeliten taten wieder, was böse war vor dem Herrn und ihm missfiel. Zu der Zeit war auch kein einziger Mann vorhanden, der den Mut aufbrachte, etwas zu machen. Kein Mann vorhanden, der sagte, jawohl, ich nehme meine Verantwortung an. Und selbst der Barak verhielt sich feige, als die Deborah zu ihm hinging und sagte, hey, du hast die Verantwortung, tu was. Wir wollen Gottes Wirken erleben. Und er sagt, trau mich nicht, nur wenn du mitkommst. Und deswegen gebrauchte Gott zu jener Zeit diese Deborah als Richterin. Und Deborah kannte ja Gottes Ordnung, ist deswegen zu diesem Barak hingegangen und hat ihn angesprochen und er ist dann losgezogen. Er hat dann auch einen großen Sieg errungen. Die ganzen 900 Streitwagen sind alle ineinander gefahren. Müsst ihr mal lesen, Anfang Richterbuch. Ja, sind ineinander gefahren, Riesenverwirrung. Und er hat dann mit so ein paar Soldaten diese Heeresmacht in die Flucht geschlagen. Aber den Ruhm hat er nicht bekommen, weil eine andere Frau hat in ihrem Zelt diesen Heerführer Sisera umgebracht. Soweit zum Hintergrund des heutigen Predigttextes aus Richter 5, Vers 16, um diesen Vers etwas besser einordnen zu können. Da steht, An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben? Um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Das ist der Bibeltext für heute. Ja, derzeit wird ja in Russland noch die Fußball-Weltmeisterschaft gespielt. Und dabei gibt es manchmal so während des Spiels so Jubelgesänge. Bei den einen lauter, bei den anderen leiser. Einige haben gar nichts mehr zu jubeln. Und zugegeben, diese Jubelgesänge beim Fußball, die sind nicht sehr inhaltsreich. Wirklich nicht. Und da muss schon weit mehr passieren als so ein Tor beim Fußballspiel, dass so ein Jubelgesang gemacht wird und geschrieben wird. Aber sowas gibt es nach errungenen Schlachten, nach Siegen, auch in der Bibel. Uns fallen da vielleicht zuerst die Psalmen ein als Lobgesänge, aber es gibt es auch. Die Mirjam hat zum Beispiel, die Schwester von Mose, ein Lobgesang geschrieben, als der Pharao im Roten Meer mit seinen Streitwagen umgekommen war. Einen weiteren Siegespsalm haben wir hier in Richter 5. Da wird von Deborah und Barak zuallererst Gott gelobt für sein Eingreifen und den unglaublichen Sieg von so einem kleinen Haufen Israeliten. Und dann werden die Protagonisten gefeiert, die Gott gebraucht hat. Den Anführer Barak, die Richterin Deborah, die mitgezogen war, Jael, die Frau, die diesen schlafenden Heerführer umgebracht hat, und 3 Stämme von 12 vom Volk Israel, die mitgezogen sind in die Schlacht. Issachar, Sebulon und Naphtali. Ja, es gab dieses Lob für alle, die an dieser Befreiung von dem Bösen teilgenommen haben. Und das ist uns 3400 Jahre bis heute noch überliefert. Das ist Geschichte. Und genau danach folgt der heutige Bibelvers. Jetzt werden die Stämme aufgezählt, die nicht diesem Aufruf gefolgt sind. Die nicht diesen Mut und Einsatz gebracht haben, jetzt aber davon profitieren, dass die anderen unterwegs waren. Und von 12 Stämmen nur 3, das ist 1/4, was mitgezogen ist. Frage, darf sowas überhaupt in der Bibel stehen? Ja, es ist doch eine Einheit. Und eigentlich ist es doch sowieso Gottes Ruhm und sein Sieg. Und in der heutigen Gleichmacherei schiebt man das lieber schnell unter den Teppich, überliest diese Verse, macht weiter. Wir gehören doch alle irgendwie dazu, oder nicht? Nein, die Bibel kennt dieses Versagen. Hier ein kurzer Einschub für die uns alle bevorstehende Zukunft. Die Bibel kennt übrigens nicht nur das trennende Gericht zwischen Christen, Menschen, die an Gott glauben, und Leute, die Jesus Christus nicht in ihrem Leben angenommen haben und die dann ewig in der Gottesferne, die Bibel und Jesus nennt das Hölle, dort verbringen werden. Sondern es gibt auch das Gericht der Belohnung vor dem Richterstuhl Christi. Dort werden Christen gekrönt werden, die auf dem Fundament ihres Glaubens Gutes gebaut haben. Es wird die unvergängliche Krone für Sieger geben. Für die, die gekämpft haben für ihren Glauben. Die Krone des Lebens werden die vielen Märtyrer, die umgebracht worden sind, erhalten. Die Hirten und Ältesten der Gemeinde bekommen die Krone der Herrlichkeit. Alle Evangelisten bekommen die Krone des Ruhmes als Seelengewinner. Und die Krone der Gerechtigkeit, die bekommen alle, die sich auf die Wiederkunft Jesu freuen. Diese 5 Auszeichnungen werden übergeben. Die eben an die, die kein Heu und Stroh gebaut haben, hier auf der Erde für die Ewigkeit. Aber zurück zu dem Bibelvers, der uns heute beschäftigt, aus Richter 5, Vers 16. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägungen. Ruben, das war einer der 12 Söhne Jakobs und der Älteste. Und ihr kennt sicherlich die Geschichte, er wollte eigentlich diesen armen kleinen Bruder dort in der Grube, dem wollte er eigentlich heimlich raushelfen. Aber als er dann kam, dann war dieser kleine Bruder, auf den waren die anderen 10 alle neidisch, den haben sie dann nach Ägypten verkauft. Der Ruben, er war feige, unentschlossen und er kam zu spät. Und bei der Einrufung des Heeres gegen den mächtigen Unterdrücker Jabin, da gab das schwere Herzensentschlüsse. Kennst du das auch? Ringst du vielleicht auch manchmal mit so einem Entschluss mit deinem Herzen, so eine Entscheidung, so das Hin und Her, für und wieder, wie mache ich das? Was hat das mit meiner Zukunft zu tun? Was hat das für Auswirkungen? Und sie haben sich an die Bäche zurückgezogen. So ein idyllischer, schöner Ort zum Entspannen und Entscheidungen zu fällen. Da findet man die Ruhe, die man braucht. Man braucht Ruhe, um nachzudenken. Deswegen ist es schön, dass wir im Gottesdienst auch manchmal Zeiten der Stille haben. Das sollten wir uns zu Hause auch gönnen. So ein Bach der Ruhe. Wohin ziehst du dich zurück? An den Bach Kriet hatte sich der Prophet Elia auch später mal geflüchtet. Dort wurde er von Gott, sogar von Raben versorgt. Und dort wurde er gestärkt und konnte seinen Dienst weitermachen. Solche Ruhe ist auch manchmal sehr nötig. Und Gott lässt uns da nicht allein, sondern er trägt uns durch und lässt uns dort Stärkung finden. Nun, an diesem Ort kam es zu schweren Herzensentschlüssen. Sie haben sich also nicht einfach gemacht. Sie haben nicht nur einfach hingehört und haben dann gesagt, alles klar, gehört, vergessen, sondern sie haben sich etwas überlegt. Was hatten sie denn zu entscheiden? Ich weiß nicht, vor was für Entscheidungen du stehst. Ich weiß nicht, was für Entscheidungen du gerade getroffen hast. Aber diese hatten die Entscheidung, ziehen wir mit so ein paar Bauern und so ein paar Hirten mit Holzwaffen und ein bisschen Bronze gegen einen erfolgreichen Heerführer, der Eisen nicht nur zu Streitwagen, sondern auch zu richtigen Metallwaffen verarbeiten kann. Also die hatten eine richtige Entscheidung zu treffen. Sie dagegen hatten nur Esel. Die Situation war denkbar schlecht für Ruben. Sie blieben lieber zu Hause in ihren Hürden, also bei den Schafen, weil da weiß man, was man hat. Es ist zwar wenig, aber immerhin. Und außerdem haben sie vielleicht Angst gehabt vor der Rache von Jabin, wenn wir uns schon auflehnen, wenn wir schon mit in den Krieg ziehen. Nee, das machen wir so nicht. Und übrigens, so ein Kriegszug damals war kein Sonntagsnachmittagsspaziergang. Es fehlte an Logistik. Da kam keine Küche mit 20 Wagen hinterher. Auch die Bäche blieben alle zu Hause. Es ging durch die Wüste. Das schöne Bett im Zelt war auch nicht mit. Es fehlte also was. Und sie verzichteten lieber auf diese Mühen und Strapazen. Sie blieben lieber in ihren Hürden. Weil die Frage war, was habe ich denn davon? Was bringt mir das? Oder vielleicht kam auch die Ausrede, ist das wirklich Gottes Ruf an mich? Und die fromme Ausrede war dann, ich glaube nicht. Zu diesem Ergebnis kam jedenfalls der Stamm Ruben, der sicherlich eigentlich so eine Vormachtstellung für sich beanspruchte. Und bei den Palavern, bei den Hürden, bei den Schafen, da, wenn die wichtigen Hirten alle zusammensaßen, dann war bestimmt einer größer als der andere. Also ich habe gestern so eine große Schlange einfach. Und der andere sagt, bei mir kam ein Bär, so groß. Der nächste sagt, wenn nächstes Mal die Räuber von dem König Jabin kommen, also dann werde ich mal so richtig. Und solche Ideen werden immer größer, je länger man irgendwo an seinen Hürden sitzt. Aber wenn dann die Frage des tatsächlichen Handelns gestellt wird, was dann? Vielleicht haben sie auch zuerst gesagt, jawohl, wir sind dabei. Wir sowieso, wir sind doch die Helden Israels. Wir gehören doch zum ältesten Stamm, nicht so wie die anderen, die Kleinen. Wir sind doch wer. Sie haben sich aufgeplustert und haben angefangen mit ihren Tagträumen, jawohl, ich werde vorne wegziehen und dann werden die einen zur Linken fallen, die anderen zur Rechten, haben gesagt, und ich bin noch besser. Wir werden so stark sein, an aller vorderster Front. Ja, solche Überlegungen und dadurch vielleicht auch diese Entschlüsse haben sie getroffen. Als aber dann dieser Aufruf kam, tatsächlich loszugehen, da war keiner von diesem Stamm Ruben dabei. Da war nichts übrig von diesen großen Entschlüssen des Herzens. Das hat sich seit 3500 Jahren nicht geändert. die ganze lange Kirchengeschichte hindurch, wenn sich die Umstände ändern würden, wenn die Stühle anders stehen würden, wenn die tolle Band häufiger spielen würde, wenn die Lichtershow noch heißer wäre, dann, ja, dann würde ich natürlich was machen. So lange bleibe ich lieber an meinem Bach, der plätschert so schön vor sich hin, da ist es gemütlich, da sehe ich die Fischlein springen, das gefällt mir. Und übrigens, die dort gefassten Entschlüsse, da hinten beim Bach, die kriegt ja keiner mit außer Gott. Und wenn ich dann den anderen was sage, nee, lieber nicht, die wissen dann ja nichts um meine Herzensentscheidung, oder? Ja, das wird Gott dann schon verstehen müssen. Wie geht es uns, wie geht es mir? Ich habe in die Bibel hineingeschaut, vielleicht geht es uns wie diesem Johannes Markus, der mit Paulus und Barnabas, seinem Neuen Testament, loszieht. Jawohl, ich bin dabei auf der schönen Ferieninsel Zypern im Mittelmeer, da ist er als Missionar dabei, da ist es schön. Und als es dann aufs Festland geht und über die Berge, nee, also so wollte ich nicht Missionar sein. Da mache ich nicht mehr mit. Er revidiert seinen Entschluss und geht nach Hause. Das Gleichnis von den ungleichen Söhnen in Matthäus 21, wo ein Bauer seinen Sohn sagt, komm, geh aufs Feld. Und er sagt, jawohl, Papa, mach ich. Und er geht nicht. Selbst Paulus beschreibt in Römer 7 genau dieses geistliche Problem. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Genau da beschreibt er dieses Dilemma. Da nimmt man sich so viel vor im geistlichen Bereich. Und dann, wenn wir praktisch angefragt werden, dann machen wir einen Rückzug. Jesus sagte zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Zitat Matthäus 9,37. Hat sich daran bis heute was geändert? Was war denn damals das Ergebnis, die Alternative für den Stammruben, statt diesem Ruf Gottes zu folgen? Eben diese direkte Anfrage in diesem Lied, 3500 Jahre können wir es noch nachlesen. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? Einfach toll, die Bibel ist so krass. Das Flötenspiel bei der Herde. Die erste Reaktion, um abzulenken, klar, die Bibel hat was gegen Holzblasinstrumente. Flöten. Deswegen höre ich schnell auf mit Musizieren. So ein Quatsch. Naja, die Leute vom Stamm Ruben werden wahrscheinlich im Nachhinein gesagt haben, naja, wisst ihr, hätten wir gewusst, dass Flötenspielen so böse ist, hätten wir eine Harfe genommen. Ja, und die diskutieren dann mit den anderen 8 Stämmen darüber, wie groß die Harfe sein dürfte. Merken wir, wie solche Auseinandersetzungen uns von dem Auftrag, den wir von Gott haben, ablenken können? Und jeder, der von uns hier heute kein Blasinstrument spielt, ist ja schon mal fein raus. Aber heute würde man fragen, nach welcher Pfeife tanzt du? Nach welcher Pfeife tanzt du? Eine harte Frage, ich weiß. Die Frage ist, welchen Tönen lausche ich? Es ist die Frage des Geldes, wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Stellt uns die Frage, lausche ich diesem? Wenn ich den Flötentönen der Familientradition folge und die Bibel sagt, wer nicht verlässt, ich führe es hier nicht weiter aus. Hörst du die Flötentöne deines Hobbys, deiner Freizeitbeschäftigung? Ich habe mir gerade ein paar Ochsen gekauft, da gehe ich hin und schaue mir die mal gerade an. So nennt die Bibel diese Ausrede. Aber welches ist meine? Welches ist deine Ausrede, nicht im Reich Gottes mitzuarbeiten? Und übrigens nein. Ja, so wie die Flöte nicht schlecht ist, ist auch das Geldverdienen nicht schlechtes. Und die Familie auch nicht. Und auch Hobbys sind nicht verboten. Ja, es geht um die Entscheidung des Herzens, um die Konsequenz, die daraus folgt, wenn ich zu Gott gehöre und ihm nachfolgen sein. Höre ich den Ruf Gottes eigentlich noch an mich? Oder manchmal höre ich ihn, ja, aber mir fehlt so irgendwie der Glaube an den Sieg, so wie der Stamm Ruben damals. Ich wäre natürlich sonst dabei gewesen, klar. Aber dass Gott siegreich eingreift, damit habe ich ja nicht gerechnet. Ich habe mich lieber auf meine Schafe verlassen. Die habe ich im Trockenen, die habe ich in den Hürden. Was haben wir nicht schon alles in unserem Leben für große Herzensentschlüsse gefasst? Und dann kurze Zeit später passiert irgendetwas. Schuld an dem verbalen Aussetzer sind ja die anderen gewesen. Meine Geschwister sind schuld an mir geworden. Und dann vergesse ich, dass ich etwas tun wollte gegen meine Unversöhnlichkeit. Aber dann läuft das alte Programm der Schuldzuweisung und des Ärgers ab. So als wäre ich kein erretteter Christ, als hätte Jesus nicht am Kreuz alle meine Schuld vergeben. Wenn ich mich nicht mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinem Ehepartner in der Gemeinde versöhnen kann, ich war ja das Opfer. Ja, natürlich weiß ich, dass ich Vergebung zu leben hätte. Aber in diesem Fall ist das weltliche Unrecht doch viel größer als die Vergebungsleistung meines Herrn und Heilandes, oder? Da muss ich mir auch immer selbst wieder den Spiegel vorhalten. Merken wir, wie diese 3500 Jahre alten Flötentöne uns noch immer beeinflussen? Kennen wir die Notwendigkeit unseres Handelns? Und wenn Jesus in der Bibel etwas sagt, wir sollen hingehen und den Menschen nämlich das zurufen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber wer an ihn nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, Jesus. Johannes 3, 16 bis 18. Richter 5, Vers 16. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägung. Es wird in diesem Predigttext wiederholt. Den Leuten damals fiel es nicht leicht, sich auf den Ruf Gottes einzulassen. Sie machten es sich nicht so einfach. Sie gingen nicht einfach weiter. Ja, mein Herz soll ja entscheiden, ob es gut ist. Und vom Verstand her war es den Leuten von Ruben damals klar, mit Hirten gegen 900 eiserne Streitwagen, eigentlich chancenlos. Da muss ich doch nachdenken, da muss ich doch mein Herz mit dazu nehmen. Und das macht der Bibeltext heute auch nicht schlecht, sondern halt, er stellt das als Tatsache hin. Der Glaube zum Sieg fehlte, dafür hatte die Bequemlichkeit gesiegt. Es konnte ihnen ja eigentlich nicht gleichgültig sein, was passiert, denn sie wurden ja unterdrückt. Sie hatten ja diese Angst, sie hatten ja fast nichts, aber das war ihnen gut genug. Vielleicht kamen sie an und sagten, man hätte früher, also ne, vor zwei Generationen, da hätte man eingreifen können gegen diesen Jabin. Die Generation vorher ist schuld. Oder der Anführer unserer Stämme, dieser Barak, also das ist nun echt keine Persönlichkeit. Ja, der Schamgar damals, der hat so einen Rinderstachel genommen und der hat erstmal um sich geschlagen. Das war noch ein Heerführer. So ignorierten sie einfach diesen Aufruf Gottes. Und sie blieben sitzen in ihren Hürden. Die anderen, die können ja. Fällt mir Petrus ein. Denn Jesus fragte, ja gut, dass du mich ansprichst, Jesus. Und pst, was ist denn mit dem? Und Jesus sagt zu ihm, ich habe zu dir das gesagt, um den anderen kümmere ich mich. Wenn wir heute schon mit so viel Militär zu tun haben und so viel Holz, Bronze, Eisenwaffen davon gesprochen haben, ist das heute natürlich was anderes. Heute gibt es Gewehre, Pistolen, Panzer, Raketen. Und wer schon einmal mit einem Gewehr geschossen hat, der weiß, dass es dabei zu einem Rückschlag kommt. Einfach deswegen, weil die Patrone durch die Zündung vorne durch den Lauf getrieben wird. Da bekommt das Geschoss Drall und Richtung. Aber man hält ja hinten die Waffe fest, das heißt, es gibt einen Rückschlag. Und wenn so ein Jäger durchs Unterholz kriecht und vielleicht auf diesem schlüpfrigen Waldboden mal ausrutscht, dann kann es sein, dass die Waffe verdreckt, dass Dreck in den Lauf kommt. Oder bei so einem Soldaten in der Wüste kann es sein, dass er nicht nur selber von dem Staub bedeckt wird, sondern auch Staub in seine Waffe reinkommt, in den Lauf. Und diesen verunreinigt. Deswegen muss man schauen vorher, bevor man einen Schuss abgibt, ob das Rohr denn überhaupt frei ist. Wenn ich im Reich Gottes aufgerufen bin, als Nachfolger Jesu dabei zu sein, dann bekommt mein Leben eine Richtung. Jetzt passiert es, dass aufgrund Sünde in meinem Leben es zu Verstopfung kommen kann. Jeder von uns hat da sein eigenes Lebensumfeld. Da sind der Dreck aus dem Wald, der Wüstensand oder lose Steine im Bach. Es ist vollkommen egal. Wenn das Rohr dicht ist, dann kommt da nichts raus. Jeder ist also selber gefragt, einmal innezuhalten, auch nach dem gefeierten Abendmahl gerade, und zu überprüfen, ob sein Lebenslauf sauber ist. Weil das ist die Grundvoraussetzung, diesen Lebenslauf reinigen zu lassen von Jesus. Es wäre schlecht, wenn ich mit meinem verdreckten Lauf einen Schuss abgebe und die Patrone bleibt vorne drin stecken, das Geschoss, das Gewehr bricht auseinander, dann schade ich nicht nur dem Gewehr, was dann kaputt ist, sondern mich selber. Ich bekomme Verletzungen. Also muss ich diesen Lebenslauf überprüfen. Auf der anderen Seite gibt es die Sportschützen und Jäger, die viel schießen wollen. Die haben Spaß dran. Ja, und wer von euch, wie gesagt, schon mal geschossen hat und weiß um den Rückschlag, ich habe selbst einmal mit einer 44er Magnum geschossen, eine sehr große Pistole. Das Ding hat einen Rückschlag und wenn man das nicht ordentlich doll festhält, dann knickt nicht nur das Handgelenk, dann reißt einen das den halben Arm rum. Wenn man denn eine Patrone vom Hersteller nutzt. Aber diese Sportschützen, die wollen auch mit dieser großen Waffe schießen. Aber sie laden die Patronen selber. Weil sie wollen ja nicht diese Durchschlagskraft haben, die der Hersteller bietet, sondern sie wollen ja nur eine kurze Distanz schießen. Und auch nur durch kleine Papiertäfelchen oder dünne Holzplättchen. Deswegen laden sie die selber, machen nur ein bisschen weniger Treibmittel rein. Und wenn dann dort der Schlagbolzen auf das Zündplättchen kommt und das setzt sich um und dann macht das Puff, dann bleibt vielleicht die Patrone im Lauf stecken, weil der Wumms fehlte. Tja, und dann treffe ich das Ziel auch nicht. So ist es auch im Glaubensleben. Wenn die Bibel davon spricht, den Heiligen Geist nicht zu dämpfen, und ich merke, da stimmt was nicht bei meiner Zielausrichtung, da stimmt was nicht, ich treffe das Ziel nicht, weil irgendwas ist da, dann sollte ich meinen Lebenslauf einmal mit Jesus durchgehen und überprüfen, sollte ich vielleicht in den Hürden stecken geblieben sein, wie der Stamm Ruben, dann läuft da nichts. Solche Patronen, die nicht rauskommen, entweder stecken bleiben, kaputt machen oder einfach so hängen bleiben, nennt man Rohrkrepierer. Da geht nichts mehr. Schlecht, wenn sich andere auch noch auf einen verlassen. Aber es geht jetzt nicht um irgendwelche Aktionen, versteht mich nicht falsch, jetzt hier und heute irgendwas anzupacken, sondern es geht um meine eigene, um deine eigene Herzensüberprüfung. Was kommt dabei raus? Was folgt? Der Ruf Gottes war damals ganz klar von Deborah und Barak, hey, komm mit. Das Gute war, dass sich dieser Stamm Ruben es sich nicht leicht gemacht hat. Die haben echt überlegt. Das Schlechte aber war, dass sie dem Ruf Gottes nicht gefolgt waren und darum auch keinen Anteil an dem von Gott gewollten und gegebenen Sieg hatten. Die konnten später schön von den Flötentönen erzählen und von den Schafen, aber nicht von dem Sieg Gottes. Sie reihten sich bei denen ein, die bei den Schiffen blieben oder zu Hause die Felder bewirtschafteten. Sie hatten auf die Anfrage Gottes nicht gehört, da gab es keine Ausrede. Denn dazu fällt mir diese bekannte Berufungsgeschichte ein von Mose. Gott sagt, geh. Mose sagt, wer bin ich denn schon? Mose fühlt sich zu wenig qualifiziert für den Job. Gott sagt, es ist mir egal, wer du bist, ich bin mit dir. Ausrede Nummer zwei, Gott, wer bist denn du eigentlich genau? Mose mangelte es an dieser Beziehung mit Gott. Er konnte ihn auch nicht den anderen beschreiben. Gottes Antwort war, ich bin, der ich bin. Ich bin immer da. Ich bin alles, was du brauchst. Und Gott gab ihm sogar Wunder. Ausrede Nummer drei von Mose. Und was ist, wenn die Menschen nicht hören werden? Er wusste nämlich um seinen eigenen Stolz. Und er hatte Angst vor dem, abgelehnt zu werden von den anderen. Und Gottes Antwort war, wenn ich fertig bin, dann werden die schon hören. Wart's mal ab. Ausrede Nummer vier, ich war noch nie ein guter Redner. Mose argumentierte mit seinen ganzen Unzulänglichkeiten. Guck mal Gott, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und Gottes Antwort war, Mose, rate mal, wer deinen Mund gemacht hat. Diesem Schöpfergott der Welt ist doch bis heute nichts unmöglich, oder? Und jetzt waren bei Mose alle Ausreden aus. Und wenn ihr Kinder habt im Alter zwischen 10 und 18, so Teenager, dann kennt ihr dieses Beispiel, was ich jetzt bringe. Du, geh mal raus und feg mal den Weg zum Haus. Ausrede Nummer 1, der Besen ist kaputt. Hier hast du einen neuen. Es ist aber nass draußen. Dann fegst du zweimal und nimmst eine Schaufel. Ha, ich habe noch Muskelkater vom Fußballspielen vorhin. Du weißt du was, dann wartest du eine Stunde und diese Bewegung schadet dir nichts. Ich muss noch Hausaufgaben machen für Englisch. Du weißt du was, dann geh mal schnell raus, mach das fertig. Die gute Luft draußen, die fördert dich. Ja, dann kannst du es besser dir merken. Und wenn das alles nichts hilft, alle Argumente wegdiskutiert sind, dann kommt, ey Alter, ich habe keinen Bock. Und gegen diese trotzige Faulheit, da hilft keine Argumentation mehr. So war es auch bei Mose. So wie ein trotziger Teenager antwortet er dann mit der Ausrede Nummer 5, du wirst ganz sicher jemand anderen finden. Nimm doch, wen du willst, aber nicht mich. Und da wurde Gott zornig. Ich fordere dich trotzdem heraus zu gehen und deine Berufung anzunehmen. Im Gegensatz zu Mose aber hatten Barak und Deborah nicht diese Möglichkeit mit Wundern und so die Leute zu beeindrucken. Stamm Ruben? Nein. Stamm Ruben? Nö. Da geht doch. Geht doch, aber ohne uns. Die Angst und die Faulheit sind in Gottes Reich mit die größten Widerstände. Für mich, vielleicht für dich, für alle, die Gott eigentlich an seinem großen Sieg teilhaben lassen will. Und darum hat er einen Platz, an dem du dich bewähren sollst. In der Gemeinde. Die Gemeinde wird als schöne Braut Jesu dargestellt. Als Körper, wo jede seine Funktion wahrnehmen soll. Und wenn es also in einer Gemeinde blind humpelt, dann kann es daran sein, dass jemand wie beim Stamm Ruben in den Hürden sitzt und lauscht dem Plätschern seines Baches. Das Einzige, was bleibt, ist die Hürden ausmisten und das zieht in die Nase. Da fällt mir gerade was ein. Puh, ein echter Brocken heute, ha? Diese Predigt. Was mache ich jetzt damit? Ich habe diese Tage in der Zeitschrift Family, eine christliche Familienzeitschrift, etwas gelesen. Und zwar einen Kinderspruch. Und dort schreiben Eltern lustige Kommentare rein, die Kinder so im normalen Alltagsleben bringen. Ich möchte davon einen zitieren. Lael, 4, saß im Autositz auf der Rückbank. Mama fuhr. Irgendwann fragte Lael nach einem Taschentuch. Mama, Schatz, ich habe gerade keins hier. Lael, nicht schlimm, Mama, dann stecke ich den Popel halt wieder in die Nase rein. Wir lachen alle drüber, aber die Frage, die sich mir bei der Vorbereitung zu dieser Predigt stellte, war genau die gleiche. Was mache ich mit diesem dicken Brocken jetzt? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Warum bist du zwischen den Hürden geblieben, um das Flötenspiel bei der Herde zu hören? An den Bächen Rubens gab es schwere Herzenserwägung. Als gerettetes Kind Gottes, als Teil der Gemeinde Jesu und damit wieder Stamm Ruben als Bündnispartner, werde ich zu einer praktischen Herausforderung aufgerufen, mit dabei zu sein. Ich bin gemein. Und wenn du das nächste Mal deine Nase schneuzen lassen, Popel drin, denk an deine Berufung, denk an diese Predigt. Dieser dicke Brocken heute, der darf uns alle mal verfolgen. Was mache ich damit, mit dieser Herausforderung? Ich möchte dem Ruf Gottes folgen. Und wenn du bisher keinen Siegespsalm aufgrund Gottes Eingreifen singen konntest, wenn du deinen Lebenslauf überprüfen solltest, keine Erfahrung mit dem lebendigen Gott gemacht hast, aber eine der vielen Kronen, die Gott für dich bereithält, haben möchtest, dann lade ich dich ein, diese Woche mit Gott ins Reine zu kommen. Ich lade dich ein zum Gebet, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.